Es ist nun die dritte Predigt so auf diesem Weg Jesu, der sein letzter Weg sein wird oder sein letzter Weg war. Und es ist wieder so eine Geschichte, die ein Stück weit provoziert wurde. Provoziert, weil gleich vorhin, also bevor dieses Gleichnis, Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist diese bekannte Geschichte von Zachäus, von diesem Zöllner, der wusste, was er mit seinem Geld anfangen soll. Und am Schluss heißt es dort, diesem Mann ist wirklich Gnade widerfahren, diesem Haus ist Gnade widerfahren. Es ist so ein Moment, wo Jesus vermutlich gedacht hat, ich erkläre den Leuten nochmals, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn wir Gleichnisse hören in der Bibel oder Gleichnisse lesen, wie wir das auch dann machen gelegentlich, dann ist das immer so ein bisschen eine Anfrage an uns. Wer wärst du in diesem Gleichnis? Wie würdest du dich verhalten? Wie würdest du dich entscheiden? Was wäre deine Person, mit der du dich identifizieren könntest? Es ist ein Stück weit ein sehr hartes Gleichnis, wenn man das Ende anschaut. Es ist aber auch ein sehr, wie ich meine, beglückendes Gleichnis. Je nachdem halt, wo man sich selber einordnet oder zuordnet. Das Erste, was ich euch als Augenmerk darauf lenken möchte, ist einfach diese einleitende Geschichte. Ein Fürst geht in ein anderes Land und er möchte sein Königreich empfangen. Was denkt ihr, wer ist das? Ist wohl Jesus. Er weiß, er geht nach Jerusalem, wird aber dort nicht zum König gekrönt, sondern wird ans Kreuz geschlagen, geht den tiefsten Weg bis ins Totenreich, aufersteht, geht zum Vater, empfängt Ehre und Herrlichkeit. Und dann heißt es dort, und er wird zurückkommen. Und bevor er geht, macht er etwas sehr Einfaches. Er verteilt, was er so am Besitz hat. Man kann es ganz simpel und einfach sagen, er gibt. Er gibt diese Pfunde und ja, ich weiß nicht, war Jesus tatsächlich Engländer? Er gibt diese Pfunde, er verteilt, was er hat und dann geht er. Und ich möchte euch als Erstes ein bisschen herausfordern, dass ihr mal überlegt, was hat Jesus oder Gott eigentlich in euer Leben hineingelegt? Was hat er euch gegeben? Ich hoffe, er hat euch was gegeben. Nicht nur das Abendmahl jetzt gerade. Nochmals. Friede. Friede. Auftrag. Vergebung. Liebe. Begabungen. Sinn. Kraft. Ja, wir wollen jetzt nicht gerade übertreiben, ha? Ich muss auch noch nachkommen. Kraft, Leben, hast du was Zweites gesagt? Ja? Leben. Ach, das wollte ich eigentlich rot machen, aber ich mache es jetzt zweimal. Rot. Ewiges Leben, das wäre das Grüne, das Rote wäre das andere Leben. Weisheit, ja, ich habe es gerade noch ein bisschen im Hinterkopf gesucht. Weisheit? Güte? Also Güter, Ter zum Beispiel? Okay. Güter? Natur? nicht auf dem Kopf schreiben. Natur. Bleibt in mir, das hört sich nach Auftrag an, weniger nach bekommen. Begleiten, Nähe. Okay, Beziehung, Nähe. Ich schreibe Nähe, weil es kürzer zum Schreiben ist. Ja? Nochmals. Gut, das kürzt sich einfach ab für Insider. Ja? Segen. Was für Segen? Ist nicht alles Segen? Oder könnte ich groß drüber schreiben, Segen, oder? Segen. Freude. Könnte man auch rot nehmen. Vielleicht merkt ihr, warum ich rot und grün nehme, aber das sage ich sonst gerade noch. Leid. Habe ich? Leid. L-E-I-D. Okay. Könnte man auch beides nehmen? Ich nehme jetzt einmal rot. Leid. Ermutet uns etwas zu im Leben. Das ist definitiv so. Ich habe versucht, ohne jetzt das, weil es ein bisschen schnell ging, ohne es jetzt hundertprozentig richtig zu machen, die geistlichen Dinge eher grün zu nehmen und das, was eher so ein bisschen natürlich ist oder menschlich, vielleicht auch seelisch, gütermäßig eher ein bisschen rot zu nehmen. Darum ist das Leben beides, oder? Es ist ewig, es ist aber auch natürlich. Auch das unser natürliches Leben ist uns geschenkt. Nähe könnte man auch, wenn man es jetzt nicht auf Jesus bezieht, wie es Thomas gemacht hat, sondern auf die zwischenmenschliche Nähe natürlich dann rot nehmen, aber es ist ja von Thomas auf Jesus bezogen gewesen. Also wir haben viel bekommen und wir haben noch längst nicht alles ausgeschöpft, was man hier aufschreiben könnte, was man hier nennen könnte. Das sind die Pfunde, mit denen wir arbeiten dürfen. Arbeiten können, vielleicht kann man sogar sagen, arbeiten sollen. Das ist, was Jesus Christus in unser Leben investiert hat. Ich habe zeitweise also leichte Mentoring-Aufgaben übernommen für Menschen, die das wollten, die zu mir kamen und sagen, André, kannst du mich mal eine gewisse Zeit begleiten? Habe ich das gemacht. Und immer wenn es dann so richtig gut gelaufen ist, und ich gespürt habe, ah, da entsteht was, da passiert was mit diesem Mensch, es nützt, es hilft, habe ich dieser Person gesagt, lieber Freund, wenn du jetzt das, was wir miteinander machen, als gut und positiv empfindest, dann bitte ich dich, wenn es dir irgendwann möglich ist, das mit anderen Menschen auch zu machen. Wenn es dir möglich ist und du etwas Gutes erlebt hast in dieser Zweierschaft, in diesem gemeinsamen Unterwegssein, dann bitte ich dich, gib es an andere Leute weiter. Dann bin ich richtig glücklich. Ich habe in dich investiert. Ich habe Zeit und Kraft und Energie und manchmal auch Schmerz und Leid in dich investiert, manchmal auch Traurigkeit, Tränen in dich investiert. Bitte gib es weiter. Lass es nicht einfach bei dir zum Ende kommen. Wir haben empfangen, um weiterzugeben. Das ist, was in diesem Text sehr, sehr stark nach vorne kommt. Oder man könnte es noch deutlicher sagen. Das Erste, was ich denke, was man machen sollte, wenn man mal sieht, was man empfangen hat, und vielleicht ist zum Beispiel ein Geburtstag ein guter Moment, das mal zu machen, mal aufzuschreiben, was man alles so empfangen hat, und dann hinzustehen und zu sagen, lieber Gott, ich danke dir. Und eigentlich müsste man sagen, wäre es nicht selbstverständlich? Lernen wir das nicht unsere kleinen Kinder schon? Musst du einem Danke sagen. Wenn es Geburtstag hat und es kriegt Geschenke, oder? Und dann wird ausgepackt, Wenn mein kleinster Junge, Enkel, also der zweitkleinste, also der einfach der Junge, wenn der seine Legos kriegt, dann werden die Pakete aufgerissen, schön in der Reihenfolge nach, und dann wird gebaut. Und dann muss meine Tochter dann manchmal sagen, gehst du noch schnell Danke sagen? Den kleinen Kindern lernt man das. Und eigentlich wäre ja selbstverständlich, jetzt die Leute hier, die bekommen etwas, mit dem können sie arbeiten, das können sie investieren. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Als der Herr, der Fürst, der König, wie man es immer nennen will, der Chef, als der weg war, da heißt es über einige seiner Leute, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ist jetzt natürlich, wenn man so ein bisschen vor Karfreitag steht, oder hört man vielleicht den Anklang, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass der König ist. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie sind beschenkt und sie wurden offensichtlich durch Jesus Christus auch in dieser ganzen Zeit seines Daseins in Israel, sie wurden beschenkt. Er hat wenig Forderungen gestellt. Meistens kamen die Leute, haben profitiert, die einen haben sich bedankt, die anderen sind einfach weitergegangen, haben gelebt. Und Jesus sagt, und am Schluss gibt es sogar solche, die wollen mich nicht. Die können nicht mal Danke sagen, die sagen Nein, danke zu mir, als Person. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn man erkennt, was man empfangen hat, dass man auch Danke sagt dafür. Es ist aber selbstverständlich, wenn ihr das mal beobachtet, dass viele Menschen, wenn ihnen etwas genommen wird, was sie denken, dass ihnen das zusteht, dass sie hässig werden. Dass sie sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann das sein? Warum? Seltsam, dass das wie eine Einbahnstraße zu funktionieren scheint. Und dann heißt es, und es ging ja dann weiter, oder? In diesem Text, beziehungsweise in der Einleitung schon, dieser Fürst, der ging weg. Irgendwo so in ein Land mit einer Stadt, die verschiedene Häuser hat. Und er ging weg und es heißt, er wird wieder zurückkommen. Und das ist von Anfang an klar. Und es ist ja auch für uns als Christen von Anfang an klar, wir warten auf den zurückkommenden Herrn. Wir warten nicht auf Seligkeit im Diesseits. Wir warten nicht darauf, dass hier auf dieser Erde alles gut wird, alles richtig läuft, alles total gerecht ist. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, in dem Gerechtigkeit wohnen wird. Das ist unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung. Und wenn der zurückkommt, dann wird er abgerechnet. Das ist das Game. Also so ist der Deal. So haben wir da zugestimmt. Ich hoffe, es wurde euch gesagt, dass ihr eingestiegen seid. Manchmal vergisst man solche Dinge so im Überschwang von, ach ja, kommt alle zu Jesus, das ist so super. Nein, es wird abgerechnet. Am Schluss wird es so sein, dass der Herr stehen wird und er wird seine Knechte fragen, was habt ihr gemacht? Und es sind drei Knechte hier. Und diese drei Knechte, die werden gefragt, oder? Hier, was ist daraus geworden? Aus meiner Investition. Und es ist völlig klar, dass der Hausherr, der Chef, der Fürst, wie man es immer nennen will, Jesus Christus, dass er erwartet, dass das, was er investiert hat, etwas bringt. Es ist wie ein Naturgesetz. Schon am Anfang im Wort Gottes heißt es, seid fruchtbar und vermehret euch. Oder vielleicht habt ihr heute in der Losung gelesen, der Wochenspruch, meinte ich, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das Ziel ist, dass Frucht entsteht. Oder der Sämann geht aus und er sät aufs Feld und auf gutem Boden wird viel Frucht entstehen. Durch gesteigert, viel Frucht. Immer wieder, es ist das, was Jesus Christus investiert in uns Menschen, das ist immer auf Vermehrung angelegt. Und das ist manchmal noch schwierig zu verstehen, denke ich. Und zwar darum, weil es uns selbst so gut tut. Oder wenn du irgendeinen Käse gemacht hast, einen Mist, irgendeinen Schießdreck. Wenn du irgendetwas gemacht hast, was nicht gut ist, und du kommst zu Jesus Christus und sagst, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Und du bekommst Vergebung und du spürst, wie die Last von deinen Schultern abfällt, dann ist das so toll. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal erlebt habe, wie ich das Leben mit völlig neuen Augen sah. In einer Schönheit und Leichtigkeit habe ich plötzlich gemerkt, ach, der alte Mist muss meine Zukunft nicht bestimmen. Ich muss nicht in den alten Prägungen und in den alten Festlegungen und in meinen eigenen Fehlern untergehen, sondern es gibt eine neue Möglichkeit. Das ist so befreiend, so erleichternd, so toll, weil es einfach so ist, wie wenn man plötzlich, zack, wenn jemand sagt, komm, du kannst dein Leben neu schreiben. Du kannst was völlig Neues gestalten in deinem Leben. Wir haben alle etwas bekommen, der Erste kommt und er sagt, ich habe 1 Pfund, 10 zurück, kriegst du zurück. Und es ist für ihn nicht ein Problem, das abzugeben, offensichtlich, sondern es ist für ihn eine Freude. Es ist für ihn eine Freude zu sagen, schau mal, das ist aus dem bisschen geworden, das du mir gegeben hast. Die Freuden des Christseins bestehen nicht darin, dass wir einfach mal am Anfang ein bisschen was bekommen und dann immer danach gieren, es wieder zu bekommen und wieder zu bekommen und wieder zu bekommen und wieder zu bekommen, sondern die Freuden des Christseins ist, dass Gott anfängt, durch uns hindurch Segen weiterzugeben, Segen zu verteilen. Die wirkliche Freude des Christseins besteht im Empfangen und im Sehen, wie das, was wir empfangen, göttlichen Einfluss auf diese Welt hat. Und ich denke, dass vieles auch so ein bisschen krampfartig und ein bisschen schwierig ist, weil wir immer nur darauf bedacht sind, so wie in dem Buch, das ich mal gelesen habe, man muss den Kindern den Liebestank auffüllen. Und wir sind so wie kleine Kinder, die immer danach gieren, füll mir den Liebestank auf, lieber Herr. Füll mir den Tank auf. Ach, jetzt war ich im Gottesdienst und mein Tank ist immer noch halb leer. Was war wieder falsch an diesen Liedern oder an der Predigt? Oder ich war mit anderen zusammen und wir haben Gemeinschaft gehabt, aber in der Kleingruppe, aber mein Tank ist immer noch zu 3/4 leer. Was ist falsch mit meiner Kleingruppe? Es ist nichts falsch mit all dem Zeugs. Es ist falsch, wenn wir immer danach gieren, wir müssen was erhalten. Denn du bist beschenkt. Es gibt nichts mehr als die volle Gnade Gottes. Es gibt nichts mehr als diese ganze Liebe, die zu dir sagt, Mensch, du bist zu 100% geliebt. Ach, ich hätte eigentlich mein T-Shirt anziehen können, aber es ist noch nicht gewaschen. Jetzt stehen die Leute also hier und der Erste sagt hier, mache ich es hier, mal 10. Der Zweite sagt, mal 5. Und jedes Mal sagt der Herr über ihn, ich schiebe es ein bisschen in die Mitte, jedes Mal sagt der Herr, gut hast du es gemacht. Gut. Und du kriegst noch mehr. Und das ist so eine Gesetzmäßigkeit unseres Gottes. Er sucht nach treuen Menschen, denen er etwas anvertrauen kann und die es nicht für sich selbst brauchen, sondern für andere. Er sucht Menschen, die nicht danach gieren, ich muss mehr haben, sondern die anfangen zu sehen, wie kann ich das vermehren? Das ist übrigens nicht nur in diesem Gleichnis so, ist auch in der Praxis so bei Jesus. Und er geht zu seinen Jüngern, also seine Jünger kommen zu ihm und sagen, du, die Leute haben Hunger, wir müssen irgendwas unternehmen. Er sagt, ja, was haben wir denn? Er sagt nicht, ja, wir müssen jetzt sofort einen Plan machen und überlegen, wie wir dieses Speisungsprogramm für die ganze Welt durchziehen. Sondern er fragt, was haben wir? Und dann vermehrt sich das, was sie haben. Und wenn wir immer denken, wir haben zu wenig oder wir haben nichts, ja, was soll sich dann vermehren? Versteht ihr das? Es ist eine Frage unserer Sichtweise auch. Und dann, also diese Leute werden gelobt und sie bekommen Verantwortung. Verantwortung hängt immer damit zusammen, also Verantwortung empfangen, hängt immer damit zusammen mit Bewährtsein. Bewährte Menschen bekommen Verantwortung. Ganz simpel und einfach. Und dann kommt der Dritte. Ach, ist ein armer Kerl, hä? Weiß nicht, hat der eine oder andere einen Text vor sich? Könnt ihr mal schauen, wie er über seinen Herrn denkt, wie hier die Beziehung zwischen ihnen ist? Was denkt er über ihn? Streng. Streng. Gnadenlos. Erkennt ihr euren Herrn? Angst. Angst beladen. Ungerecht. Ungerecht. Würde dieser das auch sagen? Vermutlich nicht, oder? Das ist Spekulation. Ich ist mir bewusst, dass ich mir ein bisschen hier spekulativ habe. Jetzt. Er sagt das ja, weil er sich herausreden muss. Denn wenn alle anderen etwas aus der Gabe gemacht hat und er nicht, dann muss er einen Grund haben, warum er nichts daraus gemacht hat. Und er findet sofort den Schuldigen. Das ist er, weil er streng, gnadenlos, angsteinflößend und ungerecht ist. Darum konnte ich gar nicht anders. Er redet sich heraus. Ist ein bisschen seltsam in diesem Zusammenhang. Ist seltsam, weil den anderen das gar nicht in den Sinn kommt, Angst zu haben. Ist seltsam, weil er ja eigentlich wissen muss, es wäre etwas möglich gewesen. In diesem Gleichnis ist die Möglichkeit, dass es verloren geht, gar nicht vorhanden. Wird nicht erwähnt. Es gibt nur die Möglichkeit, einsetzen und vermehren oder nicht einsetzen und das quasi für sich behalten, was einfach da ist. Also nichts tun. Er wird mal kurz dargestellt als faul, weil er nichts gemacht hat. Dann kommt etwas ganz, etwas Offenbarendes oder Entlarvendes ist vielleicht das bessere Wort. Der Chef entlarvt ihn. Wisst ihr, wie er das macht? Habt ihr es gesehen im Text? Ja, er sagt, wie er ist, aber was entlarvt ihn? Was entlarvt seine Boshaftigkeit? Dass er die Schuld auf andere schiebt. Noch viel mehr doch dadurch, dass der Herr zu ihm sagt, ja, wenn du das wirklich glaubst, dann hättest du wenigstens zu den Banken es bringen müssen. Also heute würde das nicht mehr funktionieren, oder? Aber damals hat es noch, es hat ja jahrelang funktioniert, muss man so sagen. Wenn du das wirklich glaubst, wenn das die Wahrheit ist und du wirklich Angst hast vor mir, dann kannst du es nicht einfach vergraben. Dann stimmt das nicht. Dieser Kerl ist ein kleiner Lügenbold, ein Scherzkeks. Er sagt, was nicht stimmt, um sich rauszureden. Wenn er wirklich Angst hätte, hätte er alles daran gesetzt, es zu vermehren. Er sagt noch etwas, was nicht stimmt. Vielleicht, wenn ihr Texte habt, könnt ihr es erkennen. Eine ganz klare, böswillige Unterstellung. Genau. Ja, hat er ihm nicht was gegeben? Gehört es nicht ihm und er hat es einfach verwalten dürfen? Nimmt er tatsächlich dort, wo er nicht sät? Nein. Das stimmt schlicht nicht. Und ihr seht, das Problem ist, dass das hier nicht funktioniert, ist die Beziehung hier. Die Beziehung, dass er eine Vorstellung seines Herrn hat, die nicht stimmt. Wenn man mal aus seiner Sicht ein bisschen positiv über ihn denkt, dann hat er seinen Herrn nicht wirklich gekannt. Das ist mal, kann man so sagen. Wenn man es negativ anschaut, muss man sagen, er ist ein furchtbar fauler Kerl und schwatzt sich einfach raus. Aber es funktioniert nicht. Das ist das Harte daran. Und wisst ihr, wenn man investiert, wenn ihr schon jemals in Menschen investiert habt, dann werdet ihr immer sowas erleben. Ihr werdet erleben, dass es viel Frucht bringt, und dass es einfach vergebliche Mühe ist. Es gibt immer diese verschiedenen Situationen. Und es ist sehr, sehr enttäuschend, wenn es so ist. Es ist enttäuschend, weil man sich dann immer fragt, was habe ich hier gemacht? Es ist meine Lebenszeit, meine Lebenskraft, meine Energie, die hier reinfließt. Es ist die Güte und Liebe Gottes, der Segen Gottes, der in ein Leben hineinfließt und wenn nichts dabei herauskommt, ist das enttäuschend. Ist das traurig? Ist das schwierig? Und ist eine furchtbar harte Situation, denn dieser wird ja einfach entfernt. Keine Gnade, keine Vergebung. Nicht, ja gut, du hast es halt nicht besser gewusst. Nein, er hätte es wissen können, hat es aber nicht gewollt. Und das zeigt, oder beziehungsweise in diesem Gleichnis wird das tiefe Motiv seines Herzens offenbart. Das tiefe Motiv seines Herzens ist Zweifel, ist Unglaube und ist ein Stück weit auch Missgunst. Er will einfach nicht. Ja. Das musst du erklären. Also ich wiederholsame einfach, damit es die Leute hören. Rolf sagt, dieses Prinzip werde auch in der Welt angewendet. Und es gibt solche, die sind immer am Rauchen. Also nichts gegen die Raucher, Entschuldigung, ja. Ja. Genau, also Leute, die Rolf sagt, es ist in der Welt auch so, dass Menschen, die bei denen sich die Investition auszahlt, die kommen vorwärts im Leben. Wenn ich das so mit einem Satz sage. Jetzt, ich spüre, das offenbart ein bisschen ein anderes Bild von unserem Herrn, als wir haben. Oder er ist immer gnädiger, er ist immer lieber, er ist immer... Nein, es ist klar, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo er zurückkommt. Und dann kommt Jesus nicht als das herzige, kleine, das niedliche, kleine Baby im Stall und die Engel singen nicht Halleluja, sondern kommt es mit Trompetengeschall. Und dann kommt er nicht als der, der einfach quasi sagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ihr könnt mich auch ans Kreuz schlagen, wenn ihr wollt. Nein, dann kommt er als der, der Rechenschaft fordert. Und das ist unsere Hoffnung. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, ist das aber nicht ein bisschen schwierig? Ja, mal, es ist schwierig. Aber wisst ihr, wenn es nicht so wäre, wie sollten wir dann die Ungerechtigkeit und das Böse in dieser Welt aushalten? Wie können wir die zweite Wange hinhalten, wenn wir nicht wissen, dass es jemand gibt, der irgendwann Rechenschaft fordern wird? Wie soll das gehen? Dann sind die Starken einfach die Starken, die Schwachen und dann dürfen die Starken machen, was sie wollen. Was sie ja in der Welt auch meinen und glauben. Dieser kleine Kerl hier sieht sich quasi als einer, der sich beschenken lässt, aber nichts daraus macht. Und wenn wir zurückkommen zu uns, dann ist das die Frage für uns, was machen wir daraus? Und jetzt könnte es natürlich sofort, und ich will dem gleich einen Riegel schieben, jetzt könnte es natürlich sofort so weit kommen, dass wir denken, ja, da müssen wir kämpfen wie Lölis, oder? Kämpfewesel. Da müssen wir alles immer investieren und machen und tun und dann ist aber das Christsein uhura anstrengend. Extrem anstrengend dann. Was wir hier aufgeschrieben haben, ich sage mal die grünen Sachen, was wir aufgeschrieben haben, das sind wie Samenkörner in unserem Leben. Und ob sie aufgehen und ob Frucht daraus, ob daraus etwas entsteht oder nicht, zeigt, was für ein Herz wir haben. Aber der Same, der wächst und bringt Frucht, so oder so. Außer der Boden ist schlicht, unser Herz ist schlicht. Und die Erde muss nichts dazu tun. Sogar der Regen kommt von oben. Der Segen als Regen, ich hoffe, es kommt dann auch wieder mal Segen bei uns. Das Leben, das haben wir einfach empfangen. Und wir können, und damit zum Schluss, wir können mit dem Leben verschiedene Dinge machen. Wir können es entweder verleben oder wir können es vermehren. Wir können es entweder verleben oder wir können es vermehren. Und ob wir das Leben verleben oder vermehren, macht deutlich, was für ein Herz wir haben, was in uns ist. Ob uns die Liebe und die, was könnte ich noch nehmen, die Freude und der Friede Gottes wirklich getroffen hat und in unser Herz eingesunken ist und etwas bewirkt, oder ob es einfach irgendwie für uns so ist, so ein bisschen auf dem Vorbeiweg auch noch schön, dass das auch noch da ist. Ich möchte euch mit dieser Alternative hier in den Sonntag nicht gerade entlasten, denn wir haben noch ein Lied, zwei, sondern einfach das euch ein bisschen mitgeben. Mal überlegen, verlebe ich mein Leben oder vermehrt sich mein Leben? Und da geht es nicht nur um, seid fruchtbar, mehret euch, das ist ja nicht allen gegeben, aber man kann auch geistliche Kinder zeugen, so nebenbei gesagt. Wir neigen uns für ein Gebet. Herr, ich bitte dich, dass du unser Leben in dieser Art und Weise segnest, dass es sich vermehrt. Und ich bitte für die Menschen, die heute hier sind oder am Livestream zuschauen, dass sie in der kommenden Woche erleben, wie sich das, was sie investieren, auszahlt und mehr wird. Durch deinen Segen, durch deine Güte und durch deine Liebe. Amen.